Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Willkommen bei den alten Meistern. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem flämischen Barockmaler und Diplomaten der spanisch-habsburgischen Krone, Peter Paul Rubens, 1577 bis 1640. Für das heutige Gespräch habe ich mir Helena Parada Kim eingeladen. Wir sind auch in ihrem Atelier hier in Köpenick unterwegs. Genau, Helena Parada Kim ist eine in Berlin lebende und arbeitende Malerin, die koreanisch-spanischer Herkunft ist und sich in ihrer Arbeit mit den Techniken und Sujets der alten Meister beschäftigt hat, darunter auch Peter Paul Rubens. Herzlich willkommen, Helena.
Dankeschön für die Einladung und die nette Einführung.
Helena, zum Einstieg ein paar Gegenüberstellungen. Ich bitte dich ganz spontan, dich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Vielleicht frage ich mal nach. Erste Gegenüberstellung, Licht oder Schatten?
Ich würde sagen Schatten, einfach deshalb, weil ich meine Bilder, wenn ich beginne mit einem Bild, mit einer sehr dunklen Leinwand beginne, in der Regel. Und aus dieser dunklen Leinwand erarbeite ich mir das Bild dann eigentlich in die Helligkeit. Also ich arbeite von der Dunkelheit in die Helligkeit. Und die Bilder, das Endresultat, ist tatsächlich häufig ein etwas dunkles, schummriges Bild. Zumindest bei meinen Pflanzenbildern. Da kommen wir ja sicher auch später drauf zu sprechen, auf die Themen meiner Bilder. Und ja, daher würde ich sagen, meine Affinität oder Tendenz geht eher Richtung Schatten.
Richtung Schatten. Ja. Ja, wer deine Bilder kennt, weiß, dass die nächste Frage gefühlt suggestiv ist. Ich frage sie trotzdem abstrakt oder gegenständlich.
Ja, man kann jetzt eigentlich ganz langweilig antworten mit gegenständlich, weil ich eben eine gegenständliche, figurative Malerin bin. Aber der, sagen wir mal, die Bandbreite, inwieweit ein gegenständliches Bild ins Abstrakte tendieren kann, das macht ja eben die Malerei so spannend. Also, und das, diese Tendenzen ist ja auch in Rubens Malerei festzustellen. Mhm. Also Rubens war eben schon so ein visionärer Maler, dass er die Abstraktion ein Stück weit entwickelt hat in seiner Malerei und vor allem in seinen Studien. Also die haben einen hohen Grad an Abstraktion, wo man schon weit ins 19. Jahrhundert blicken kann. Mhm. Also die haben wirklich was visionär-modernes und ich glaube, das ist das, was mich an Rubens am meisten begeistert, die Modernität.
Jetzt hast du schon eine sehr gute Überleitung gebracht, genau, als ich das letzte Mal bei dir war. Das war schon fast am Ende, wo wir angefangen haben, uns zu unterhalten. Du hast mir dann ein Bild gezeigt, was mich ja sofort an Rubens erinnerte und du meintest, du beziehst dich auch sozusagen auf ihn darin. Wie kam es zu dieser Konnektion in dem Oeuvre von Rubens, wo du hast auch die Skizzen bzw. Vorarbeiten schon ein bisschen abgezogen, da habe ich gleich noch eine andere Frage dazu. Ja. Wie hat sich das bei dir sozusagen wiedergespiegelt, dass das so eine Faszination auch für dich ist oder war?
Also das ist so ein bisschen so, wenn ich alte Meister kopiere und das ist ja eine Disziplin, die heutzutage absolut anachronistisch ist, würde ich sagen. Ne? Also alte Meister kopieren, das ist, damit habe ich schon an der Akademie in Düsseldorf manchmal angeeckt und provoziert. Aber ja, als gegenständlicher Maler ist das einfach eine wunderbare Schulung, immer wieder einfach auch alte Meister, eben dann auch Rubens, zu zitieren. Ich habe das vielleicht gemacht, um meine Hand etwas lockerer zu machen. Mhm. Ich tendiere nämlich selber vom Temperament und als Malerin ein wenig zum sehr Kontrollierten. Und in diesen Rubens-Studien, und da hatte mich eine besonders inspiriert, hat mich eben die Lockerheit des Pinselstrichs besonders begeistert und die Bewegung, die Dynamik, die in dieser Figurengruppe sich also kumuliert. Und das ist für mich tatsächlich eine Art von Lockerungsübung, eine Neuorientierung, ein Freiwerden, den Kopf durchlüften und sich auch auf das besinnen, also einfach an den Maßstäben. So. Und Rubens ist natürlich ein Maßstab.
Ist absolut spannend, dass du das sagst, weil ich würde mal behaupten, dass 99 von 100 zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen das Gegenteil sagen würden, dass wenn man sich an den alten Meistern orientiert, so diese absolute Präzision und Korrektheit sowohl in der Technik als auch in der Ausführung da ist und dass du es eher so zum Durchschütteln quasi nimmst.
Das stimmt. Ja, aber gerade eben so wirklich die ganz Großen, wie jetzt eben Rubens oder Velázquez, Tizian, das sind ja Maler, die irgendwann die Technik überwunden haben, Rembrandt. Ne? Mhm. Ab einem bestimmten Zeitpunkt haben sie die vollkommene Technik erreicht, schon in jungen Jahren. Und mit der Reife ist diese Malerei, macht die sich frei. So. Und das ist ja eine Tendenz, die bei ganz vielen Malern festzustellen ist oder bei überhaupt Künstlern, die Überwindung der Technik, das Vergessen der Technik, um dann eine Stufe zu erreichen, die jenseits der Technik ist, nämlich im Bereich der Freiheit. Und das ist auch gerade bei Rubens im späteren Oeuvre und auch in den Studien ganz eindrucksvoll zu sehen.
Es ist schön, dass du das sagst, weil genau den Eindruck hätte ich auch, wenn ich zum Beispiel durch die Gemäldegalerie gehe und so vom 14., 15. Jahrhundert, wo sie die ersten Werke, die da sind, losstarte und dann halt bis ins 18. Jahrhundert durchlaufe, dass man richtig sieht, auch diese Weiterentwicklung. Und es gibt halt immer diese ein, zwei Namen in jedem Jahrhundert, die die Technik überwunden haben und weitergegangen sind an der Stelle.
Genau.
Sehr schön. Ja, wenn wir über Rubens sprechen, kommen wir an einem Thema bestimmt nicht vorbei, nämlich an seinen Frauen, die er ja sehr lustvoll malt, sind ja auch häufig nackt in seinen Bildern, die dargestellt sind, mit üppigen Formen, sehr weiblichen Formen. Auch an der Stelle wurde sich schon natürlich unendlich dazu ausgelassen in unterschiedlichen, auch wissenschaftlichen Äußerungen dazu. Von ist es zum Teil auch seine Frau, die angeblich zu sehen sein soll, aber dann immer nein, es ist doch eine Allegorie an der Stelle, weil sobald die gezeigten nackte Füße haben, ist es klar, dass es immer irgendwas Mythologisches oder sinnlich oder eben dann auch aus der christlichen Mythologie ist, was dann dargestellt ist. Jetzt mal sozusagen losgelöst von dem wissenschaftlichen Duktus. Du bist ja auch Künstlerin. Wie schaust du auf Rubens Frauen?
Ja, also Rubens Frauen haben mich jetzt nie besonders angezogen, sag ich mal. Da gibt es andere, glaube ich, sagen wir mal Tizians Nackte oder Giorgione, die haben für mich einen ganz anderen Sexappeal. Ah, das hat, glaube ich, ganz klar mit dem heutigen Schönheitsverständnis zu tun. Aber was eben losgelöst von der Darstellung jetzt der Frau fantastisch ist, ist eben die Darstellung des Inkarnats. Also einfach dieses schimmernde, perlmuttende des Fleischtons. Das ist ja wirklich bei jedem alten Meister nochmal anders, ob das Tizian ist oder eben Giorgione oder Velázquez. Diese Subtilität des Inkarnats, diese absolute Sinnlichkeit, das ist etwas, in das man sich als Maler oder Malerin absolut versenken kann. Aber ich denke, geschult als Maler, der eben die Antike inhaliert hat, also Rubens jetzt, nicht ich, hat der Körper einfach, ist einfach Träger von Emotionen und diese Art von Gruppen Konstellation oder Komposition haben natürlich häufig einfach auch einen expressiven Duktus oder vermitteln, transportieren eben Expression, also Ausdruck. Und wenn man das eben studiert, sagen wir mal rein abstrakt und gar nicht jetzt den narrativen Kontext betrachtet, dann sind das eben unglaubliche Kräfte, die da freigesetzt werden. Diese Dynamik, die Körper, die ineinander gerungen oder gedrängt dargestellt sind, das ist, glaube ich, bei Rubens auf die Spitze getrieben. So, das gab es vorher nicht und gab es wahrscheinlich danach auch so nicht mehr.
Du hast es gerade angesprochen, dass Rubens die Antike inhaliert hat, glaube ich, waren deine Worte. Er war ein extrem gebildeter Mensch, hat auch zu seiner Zeit mehr als 500 Bücher besessen, was für die damalige Zeit ein Wahnsinn ist an Menge. Er setzt deswegen auch sehr viel voraus, was zu der damaligen Zeit auch klar war, dass das gebildete Bürgertum, was seine Bilder angesprochen, er war ja auch Hofmaler, muss man ja auch dazu sagen. Er hatte sozusagen ein Gegenüber, was deuten konnte, was in seinen Bildern da ist. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass man die Bilder fast nicht lesen kann, ohne dieses Hintergrundwissen.
Ja.
Jetzt, wenn du auf deine Bilder guckst, machst du ja auch sehr mystische Bilder, du hast ja vorhin gesagt, auch so das Dunkle ist sozusagen das, von dem du startest. Darfst du in der heutigen Zeit an den Betrachtenden, an die Betrachtenden noch etwas adressieren oder muss es so sein, dass es sofort ohne Verständnis letztlich fast schon erschließbar ist, dein Bild?
Ja, ich glaube, Rubens hat allerdings auch den Spagat geschafft, eben Bilder natürlich für einen sehr gebildeten Kreis zu malen, die eben bestimmte Bildung voraussetzen. Aber er hat es natürlich auch geschafft, durch eine sehr eindeutige Bildsprache auch das nicht gebildete Publikum anzusprechen. Also die Bilder sowohl lesbar zu machen, eben für ein bürgerliches Publikum für Menschen, die in die Kirche gingen und seine Altarbilder sahen und eben von der emotionalen Wucht gleich erfasst wurden und die gelesen haben. Ich glaube, das ist eben der besondere Spagat, den sowieso jeder Künstler schaffen muss. Ne? Die Bilder sollen ja nicht hermetisch bleiben und nur für eine bestimmte Schicht lesbar sein. Und auf mein Werk bezogen würde ich sagen, das würde wahrscheinlich jeden zeitgenössischen Künstler betreffen, dass man gar nicht mehr diese allgemeinen Narrationen hat. Man referiert selten auf christliche Ikonografie, also griechisch-mythische Ikonografie. Wobei, warum eigentlich nicht?
Wollte ich gerade sagen, findest du das schade, wenn ich so dazwischen fragen darf, dass man, oder würdest du gerne eigentlich sagen, eigentlich hätte ich total Lust, mal das goldene Vlies zu verarbeiten und hoffe, dass es jemand erkennt, wenn er es anguckt?
Ja, ich habe mich tatsächlich ab und zu mal gefragt, ob ich nicht mal, das ist lange her, Kirchenmalerin werde.
Oh wow.
Ich meine, ist ja interessant, dass es tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder so Großaufträge gab von Seiten der Kirche, Neo Rauch oder Gerhard Richter. Gerhard Richter und Neo Rauch bringen dann aber nicht die klassische Kreuzigung oder Auferstehung
zur
Leinwand oder in ihre Glasfenster. Sondern da gibt es eben auch diese Skepsis und die Skrupel, eben eine Geschichte, sagen wir jetzt die christliche Heilsgeschichte, zu illustrieren, ohne sie irgendwie zu brechen. Das ist eigentlich interessant. Und wenn das einer macht, so wie Michael Triegel das ja macht, der, ich glaube, Leipziger Maler, dann ist es gleich purer Kitsch. Also so würde es dann jetzt gelabelt. Ja. Und daher glaube ich, hätte ich echte Schwierigkeiten, heutzutage Geschichten, klassische Geschichten zu erzählen, ohne, oder sagen wir mal, ich würde sie vielleicht aufgreifen, aber nicht, nicht so direkt lesbar.
Okay.
Und wenn, dann würde ich es vielleicht in Zitaten machen. Mhm. Also ich zitiere ja wahnsinnig gerne, ich bediene mich da auch an der Kunstgeschichte, auch bei den alten Meistern, aber wenn, dann eher versteckt und ja, nicht so direkt erzählt.
Also muss man sich auch in deine Bilder hineinsehen, um dann vielleicht was zu entdecken.
Ja, doch, genau. Also ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe auch mal die Gesandten von Holbein zitiert. Also in vielen viele Elemente aus dem Bild herausgegriffen, habe mich formal auch an dem Bild orientiert und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Also für jemanden, der kunstgeschichtlich bewandert ist, der hat dann natürlich, hoffe ich, seine Freude daran, wenn er das Bild betrachtet und da eben die Analogien sieht zu Holbein.
Ja. Ja. Ein Punkt ist, genau, Rubens Bilder sind auch für nicht gebildetes Publikum zum Teil gedacht gewesen. Manche Bilder von ihm, eines ist nachgewiesenermaßen, musste mit einem Vorhang ausgestellt werden, weil es so erschütternd sein mag. Es hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien, also wer es mal in die österreichische Hauptstadt schafft, kann sich dort das Haupt der Medusa angucken. Ein Bild, wo eben das abgeschlagene Haupt der Medusa zu sehen ist und Schlangen sich räkeln um dieses Bild herum. Warum ich das anspreche ist, es ist ein relativ kleines Bild und dennoch, weil Rubens hat ja super große Bilder gemacht und da ist es, glaube ich, eher nachvollziehen, aber selbst bei diesem kleinen Bild hat er nicht alles gemalt. Du hast vorhin auch schon mal abgehoben, so die Skizzen sind immer von ihm, die Vorarbeiten nachgewiesenermaßen, aber dann die Ausführung des eigentlichen Bildes, er wollte so schon zur absoluten Exzellenz reichen, hat sich dann für bestimmte Sachen Experten geholt, die das machen konnten. Und beim Haupt der Medusa hat er sich zum Beispiel Franz Snyders geholt, der die Schlangen gemalt hat. Also der war spezialisiert auf Reptilien und auf Haut von Reptilien. Deswegen wirkt dieses Bild auch unfassbar. Das ist ja eine Art zu malen. Ist das überhaupt vorstellbar? Könntest du dir vorstellen, jemand anders an deine Bilder ranzulassen, ja, weil du sagst, ich hätte total gerne eine Seerose. Du machst ja florale Bilder, hast du kurz vorhin schon angesprochen. Und das kann jemand ganz exzellent und sagst, komm, den magst du jetzt. Wäre das vorstellbar für dich überhaupt?
Ja, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, das entscheiden zu müssen. Aber wenn es soweit käme, ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Bisher kam das gar nicht in mein Denken. Vielleicht hänge ich diesem romantischen Kunstverständnis hinterher, dass man alleine im Atelier steht und die Muse einen küsst. Aber da es nun wirklich ja viele, gerade sehr erfolgreiche Künstler gibt, die eben so arbeiten, würde ich es jetzt mal nicht so nicht ausschließen kategorisch. Allerdings finde ich es auch immer wieder enttäuschend, wenn ich Arbeiten sehe von Künstlern, die plötzlich, also jetzt unter zeitgenössischen Künstlern, wo man eine gewisse Sterilität einfach auch feststellen kann an den Artefakten eben genau dieser Factory, weil ihnen doch etwas abgeht. So. Und das ist vielleicht etwas inflationär heutzutage. Es hat natürlich auch stark mit einem ultrakapitalistischen Kunstmarkt zu tun, klar, der eben auch eine entsprechende Produktion verlangt. Mhm. Aber naja, und deshalb, um nochmal auf die Studien von Rubens zu sprechen kommen, denen wohnt dann eben doch ein ganz eigener Zauber inne, weil man doch feststellen muss, die großen Bilder, die er für die Medici, für den spanischen König gemalt hat, ihnen geht eben häufig auch etwas ab und man sieht die Brüche in den Bildern und sie haben natürlich ihrem Zweck zu ihrer Zeit gedient, aber heute gehe ich natürlich mit einer ganz anderen Rezeption an die Bilder und kann natürlich auch wählen als Malerin oder überhaupt als zeitgenössischer Betrachter, wo da meine Vorlieben liegen und die liegen dann eben ganz eindeutig bei den Studien und du hattest mich ja auch auf das Bild der Landschaft, die in der Gemäldegalerie hängt, angesprochen und ich habe mir die auch nochmal angeschaut und muss sagen, gerade in diesen sehr beiläufigen Bildern, die vielleicht wirklich so nebenher entstehen, Rubens hat ja dann, nachdem er auch seine diplomatische Laufbahn hatte ruhen lassen, ein bisschen mehr Zeit gehabt, hat sich zurückgezogen aufs Ländliche und Landschaften eben gemalt. Mhm. Und die haben einen solchen Liebreiz, eine Poesie, die dann sehr, sehr ambitionierten Bildern einfach manchmal abgeht. Mhm. Und ja, das sind dann die Bilder, die man eigentlich liebt, ne? Die kleinen, in denen gar nicht so die großen Ambitionen stecken. Mhm. So, das hat mich jetzt nochmal besonders berührt, gerade an dieser Landschaft, die ja dem Kaiser-Friedrich-Museumsverein auch gehört.
Genau, genau. Wer es sehen will, es gibt übrigens auch 30 Werke insgesamt von Rubens, die der Gemäldegalerie in Berlin gehören. Also man kann ganz schön viel gucken, wenn man möchte. Ja. Einer davon, ein sehr naher Bekannter von Rubens, weil er mit ihm gemalt hat, nämlich Antonis van Dyck, der zur gleichen Zeit lebte und eben mit unter anderem Bilder von Rubens mitgearbeitet hat. Nämlich Velázquez. Die zwei, hast du gesagt, möchtest du auf jeden Fall nochmal erwähnt wissen. Wo gibt es da die Brücke für dich zu den Zweien?
Ja, warte mal. Also 1599, meine ich, sind tatsächlich beide geboren. Velázquez als auch Van Dyck. Und das finde ich so interessant, weil für mich sind beide die absolut größten Porträtmaler. Und ich habe mich einfach als junge Malerin immer als Porträtmalerin verstanden. Das Porträt war mein Genre und da hat mich eben tatsächlich Rubens, der epische Erzähler, nicht so angezogen wie Velázquez und Van Dyck. Van Dyck war, wie du sagtest, ja Schüler von Rubens und hat dann innerhalb seiner Ausbildung ja diese Stärke im Porträt entwickelt, ist ja dann auch nach England und wurde da Hofmaler des Königs. Eine unglaubliche psychologische Schärfe und Tiefe, die auch beide Maler als Porträtmaler entwickelt haben und eine Innerlichkeit, die mir manchmal bei Rubens eben abgeht. Also Psychologie, so die Psychologie, die ist unfassbar. Man kann wirklich in Dialog treten mit Porträts von Velázquez und Van Dyck und es gibt auch in der Gemäldegalerie in dem Saal, bevor die Rubens kommen, zwei Porträts, ich glaube, das eines Genueser Kaufmanns und seiner Frau. Man will wirklich niederknien. So ehrfurchtgebietend und wirklich so präsent sind diese Menschen wie gegenwärtig und das ist ja unübertroffen. Unglaublich große Porträtmalerei und auch die Stofflichkeit, also gerade bei Van Dyck ist der Wahnsinn.
Das auf jeden Fall. Liebe Helena, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. War mir ein Vergnügen.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein interessieren, dann treten Sie doch gerne mit uns in Kontakt. Besuchen Sie auch gerne die Berliner Gemäldegalerie oder das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.